Ich wollte heute beginnend in den nächsten Sonntagen über das Leben Davids predigen. Wir beginnen heute 1. Samuel 16, Vers 1 bis 13. Erste Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 1 bis 13. Voranging die Verwerfung des Königs Saul durch seinen falschen Eifer, Gott zu dienen, der nicht dem Gehorsam gegen Gottes Willen entsprach. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten? Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach: Ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und der Herr sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hüte die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht widersetzen, bis er herkommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Ramah. Ich denke gerne an meine Fabrikarbeiterzeit in der Gesenkschmiede bei Daimler-Benz zurück. Da haben wir die Eisenstücke in den großen Gasöfen glühend gemacht. Und dann wurden sie unter diese tonnenschweren Schmiedehämmer gelegt, die heruntersausten und in kürzester Zeit dieses glühende Eisen in die Form geschmiedet haben. Wenn noch etwas übergestanden ist, dann hat man es in den großen Pressen abgegradet, wie man das sagt, damit die Form da ist. Und so wünsche ich mir eigentlich, dass Gott in mein Leben eingreift. Wie mit so einem tonnenschweren Schmiedehammer müsste er mich, vielleicht auch Sie, einmal zurechtbiegen, mein störrisches, ich-bezogenes Wesen umformen, einfach neu machen, in seine göttliche Art hineinbringen, meine Schwächen weggraden, meine Fehler wegnehmen. Aber das tut Gott ganz selten. Manchmal hat Gott in einem richtig gewaltigen Überfall Menschen ganz zu sich herübergezogen, aber es ist, wenn ich recht beobachte, auch in der Bibel, nicht das normale Handeln Gottes mit uns. Wir beobachten vielmehr ein ganz zartes, stilles, feines, vorsichtiges und zurückhaltendes Rufen Gottes, wie er auf Menschen zugeht. Vielleicht haben Sie im Leben einige harte Erfahrungen gemacht, wie Gott Ihnen einmal etwas aus der Hand geschlagen hat, wie er Sie vielleicht auf den rechten Weg zurückgebracht hat. Ich habe aber heute Morgen Sorgen, ob wir das Leben, das sich lohnt, von dem wir gerade gesungen haben, wirklich finden. Ob wir das feine Hören haben, wenn Gott uns heute Morgen ruft, so wie er einen David in seinen Dienst genommen hat. Ich habe es wieder untergegliedert, ein wenig, dass in der Fülle der Gedanken, die hier angesprochen sind, wir ein paar Leitlinien haben. Ein Leben nach dem Plan Gottes, das ist die Gesamtüberschrift. Und jetzt mein erster Teil, es beginnt immer am Nullpunkt. Ich muss Sie zuerst noch einmal dorthin führen. Da lebt ja noch der König Saul. Er sitzt noch auf seinem Thron und hält sich eisern daran fest. Er ist König und niemand soll ihm etwas tun können. Mit dem Saul, der in Amt und Würden ist, begann doch der große Aufstieg Israels, des armen und kleinen Völkleins. Er hat ihm doch einen Namen gegeben. Aber dann hat Gott den Saul verworfen. Und der alte Prophet Samuel wird darüber schwermütig, dass Gott so handelt. Gott ruft Menschen in den Dienst und Gott kann Menschen verwerfen, wenn sie sich nicht mehr von seinem Geist leiten lassen. Das müssen wir zuerst einmal feststellen. Und Sie können das, wenn Sie nur einen knappen Blick in die Geschichte der Christen hineinwerfen, ja erschütternd bestätigt sehen, wie Gott selbst ehrwürdige Kirchen einfach verwerfen kann. Was ist übrig geblieben von der frühen Christenheit in der Türkei und in Ägypten und in Nordafrika? Wird das einmal so gehen mit der Christenheit in Deutschland? Da sitzen Menschen noch in Amt und Würden und sie kommen sich sehr groß und wichtig vor, wie Saul auch. Aber Gott hat sie verworfen. Sie können noch ein bisschen Lärm machen, aber sie können für Gottes Sache nichts mehr wirken. Nur hört das Reich Gottes nicht mit den untreuen Dienern auf. Und das gibt mir heute Morgen Mut und Freude. Da spricht Gott den Propheten Samuel an und sagt, wie lang trägst du Leid um Saul? Auf, geh, dann rufe andere in seinen Dienst. Und wenn bei uns der große Abfall des Glaubens sein wird, dann wird Gott sich von den Hecken und Zäunen andere holen. Um die Sache Gottes brauchen Sie sich nicht sorgen. Ich trage nur Sorge um das Erbe, das uns Gott in die Hand gelegt hat, auch in unserer Stadt. Die Sache Gottes, das Reich Gottes, wird darüber nicht untergehen. Und so wird Samuel losgeschickt, weil Gottes Rettungsaktion nie stillstehen kann. Und wir erleben auch in unseren Tagen, wo es in Europa so still bleibt, einen großen Aufbruch in weiten Teilen, auch der dritten Welt, wo die Kirchen und Gemeinden rapide wachsen. Wenn wir nicht mehr vom Geist Gottes uns leiten lassen, kann Gott uns nicht mehr brauchen. Er kann nur schlichte, gehorsame Leute brauchen in seinem Dienst. Leben nach dem Plan Gottes. Ich bin oft wie gelähmt, wenn ich sehe, was in unseren Tagen auch an frecher Gottlosigkeit sich auftut, bis hinein in christliche Kreise. Und da will man manchmal klagen und jammern und sagen, Herr, wie lang kannst du das lassen? Wir sollten gar nicht beim Klagen und beim Jammern stehen bleiben. Wir sollten fröhlich unseren Weg weitergehen, weil wir wissen, dann ruft Gott an neuen Stellen, wo wir es gar nicht erwarten und lässt durch sie große Aufbrüche neues Leben geschehen. Der Samuel durfte keinen Augenblick schwermütig und klagend sitzen bleiben, obwohl es einem das Herz brechen kann, wenn man den Saul ansieht. Was war das einst für ein Gotteszeuge, ein Diener? Es ist schwer, dass Menschen ihre
ewige Berufung so schnell verlieren können. Mich tröstet, dass auch ein so mutiger Gotteszeuge wie dieser Samuel Angst hat vor Saul. Er sagt, dass Gott ganz schlicht und sagt, ich kann doch jetzt keinen neuen König salben. Das wird Saul erfahren und dann wird er kommen und mich umbringen. Ist das nicht schön, dass die Bibel auch immer wieder in solchen Nebensächlichkeiten uns Mut macht, weil wir auch oft Angst haben und sagen, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht geeignet. Selbst der große Samuel hat Angst um sein Leben. So schwach war sein Gottvertrauen ausgebildet, dass er das Gott noch vorhalten muss. Und sie dürfen es Gott sagen. Und Gott wird ihnen Trostworte sagen und ihnen neuen Mut schenken. Und dann ist auch noch interessant, wie der Samuel nicht weiß, wie das alles jetzt abläuft. Nur ein Stückchen weit kriegt er es von Gott enthüllt. Es wird gesagt, du sollst nach Bethlehem gehen zur Familie Isai und ich will dir's dann schon zeigen, wer der sein wird, den ich erwählt habe. Uns gefällt das oft nicht, wenn uns Gott nicht seine Pläne alle im Voraus enthüllt. Aber Gott hat es gerne, wenn er uns an der kurzen Leine hält. Und dann wird er uns schon von Zeit zu Zeit die nächsten Schritte weisen, die wir gehen sollen. Aber ich möchte auch noch einmal darauf zu sprechen kommen, auf diese Verwerfung, weil das ja oft uns beschäftigt. Wenn Gott mich verwirft, hat er mich vielleicht verworfen? Ich darf Ihnen zuerst sagen, das, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, er hat uns in Jesus Christus erwählt. Große, weite Einladungen alle. Kommt her zu mir, wo keiner ausgeschlossen ist, keiner zu schlecht ist. Als aber da die Söhne von dem Isai vorgehen und dann vor Samuel stehen, da war er ja zuerst wirklich ganz begeistert. Als er den ersten sah, sagt er, das ist ein Kerl. Da lacht er und sagt, dann gibt's in Israel doch noch richtige Leute. Da kann man ja gute Hoffnung sein, dann ist die Sache Gottes nicht verloren. Und Gott sagt, nein, also dann verwirft Gott doch. Er kann nicht Leute brauchen, so wie wir sie einstellen, wenn wir einen Arbeitsplatz vergeben oder wenn wir einen tüchtigen Menschen suchen, wo wir eben nach ganz normalen äußeren Gesichtspunkten beurteilen müssen. Taugt er was? Kann der was? Samuel, du siehst nach äußeren Gesichtspunkten, du siehst nach den Augen. Wie oft beurteilen wir die geistlichen Dinge nach unseren Augen? Wir suchen Versammlungen, wo viele Menschen da sind. Wir glauben, dass das irgendwie zusammenhängt mit der Ausstrahlungskraft, die jemand hat, mit dem Imponierenden, mit dem Gewinnenden einer Persönlichkeit. Es müssen doch feine Kerle gewesen sein, die der Isai als Söhne hatte, sonst wäre der Samuel nicht so mitgerissen gewesen, obwohl er doch einem Glauben erfahrener Mann war. Es wird uns immer schwerfallen, die geistliche Wahl Gottes zu verstehen. Und die geistliche Wahl Gottes, die fängt immer da an, dass er etwas sucht, was in unseren Augen nichts gilt. Man spürt es den Worten des Vaters ja noch richtig ab, wie selbst der Vater, der bestimmt seine Kinder gemocht hat, das sehr abwertend sagt. Hast du noch Söhne? Ach ja, ich habe noch so einen, der geht noch zur Schule oder der ist noch nicht so ausgegoren, der ist noch in seinen Pflegeljahren, nicht? Das ist so ein Sie können das euch vorstellen, wie der Isai, dass er dem Samuel sagt, da ist noch einer, aber den habe ich jetzt zum Fest gar nicht geholt. Der gehört ja nicht dazu. Einen, den wir nicht für tauglich und für geeignet halten, den hat Gott erwählt. Ganz anders, als wir denken und meinen. Selbst als ein Gottesmann wie Samuel meint, macht Gott seine Wahl. Und da können Sie ein Grundgesetz der Berufung Jesu sehen. Paulus hat das ja später den Korinthern wieder gesagt. Schaut euch doch an, dreht euch mal um. Was sind das für Leute, die hier sitzen? Nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist. Dass die Gemeinde Jesu immer so mickrig und armselig aussieht, das ist Gottes Prinzip, mit dem er handelt. Er beruft immer wieder Leute, wo man sagt, ach ja, also arg imponierend ist es ja wirklich nicht, groß ist es ja nicht. Und wir machen oft den Fehler, wenn wir von Gott uns in den Dienst gerufen wissen, dass wir dann prüfen, sagen, bin ich für Gott geeignet, und dann überschlagen wir kurz und sagen, ja, ich habe ja manche Gaben und Leistungen, vielleicht da ein bisschen weniger, vielleicht da ein bisschen mehr. Dabei ist das für Gott ganz unwichtig. Er hat uns doch nicht berufen, weil er uns für geeignet hält. Er hat mich doch nicht ins Predigtamt gerufen, weil ich reden könnte. Ganz ja nicht. Sondern er hat einen berufen, weil man schwach ist. Und er hat einen gerufen, weil man nicht heilig ist. Er hat sich die Ehre dreingesetzt, mit sündigen Menschen zu arbeiten. Mit Menschen, die seine Ehre in den Dreck getreten haben. Das ist ja der größte Augenblick, wenn man zum Glauben kommt und merkt, ich bin ein Mensch, der Gottes Gebot völlig gebrochen hat. Ich habe den Zorn Gottes verdient und er ruft mich in den Dienst. Ich habe nur die Bitte, dass Sie nie über Ihre Bekehrungsstunde hinauswachsen. Dass Sie nie meinen, nach vielleicht 20 oder 30 Jahren Ihres Glaubenslebens, jetzt seien Sie doch ein ganz würdiges Glied der Gemeinde Jesu. Bis in unsere Todesstunde bleiben wir ein sündiger Mensch, der allein durch die Gnade Jesu gerettet wird, durch unverdientes Erbarmen. Und wenn Gott Sie brauchen kann im Dienst, dann ist es wieder sein Erbarmen gewesen, dass er Gaben in Sie hineingelegt hat, die Sie nicht haben. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringen. Sie brauchen sich nicht eine Sekunde etwas einbilden auf Gaben und Fähigkeiten. Aber jetzt darf ich es nochmal rumdrehen, weil das ja bei den Christen so oft ist, dass sie sich plagen und dann mit Schwermutsgedanken quälen. Hat mich Gott nicht verworfen? Das sagen Eltern, die merken, dass sie an ihren Kindern versagt haben. Das sagen andere, deren Ehe gescheitert ist. Das sagen wieder solche, die im Leben Misserfolg um Misserfolg erleben. Hat Gott mich nicht verworfen? Hat er mich nicht verstoßen wie den Saul? Und sie meinen das an ihrem Misserfolg und an dem Schweren ihres Lebens ablesen zu können. Wie oft meinen das Menschen, die in der Krankheit sind, hat Gott mich nicht verstoßen, darum muss ich das alles leiden. Genau das Gegenteil ist richtig. Gott fängt am Nullpunkt an und darum kommt das auch im Leben der gläubigen Christen, der Gesegneten und Erwählten so oft vor, dass er sie ruft, gerade da, wo der glimmende Docht verlöschen will, dort erwählt er. Er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Oder die Maria singt, der Herr stößt die Gewaltigen vom Thron. Das macht Gott nicht in der Weltgeschichte. In der Weltgeschichte können Sie erleben, dass ein Gaddafi nochmal 20 Jahre macht. Da stößt Gott die Gewaltigen gar nicht vom Thron. Die Tyrannen leben ewig, so wie ein Hitler lange wüten kann und ein Stalin. Die Gewaltigen werden in der Welt nicht vom Thron gestoßen, aber im Reiche Gottes. In der Geschichte Gottes. Dort geht's nicht lang mit Protzentum und Angeben und hohler Form. Dort richtet Gott auf, die niedergeschlagen sind, und erbarmt sich derer, die zerbrochenen Herzens sind. So hat Gott einst auch den Amos von der Viehweide geholt und hat sich nicht um die Tempelpriester in Jerusalem gekümmert. So hat Jesus seine erste Gemeinde in Jerusalem gesammelt, abseits von Pharisäern und Schriftgelehrten, weil das seine Art ist, Reich Gottes heute zu bauen. Auf den Salbe, er ist. Und ich möchte Sie nur bitten, dass Sie Ihre Berufung und Erwählung festmachen. Das war mein erster Punkt. Gott beruft uns, wenn wir am Nullpunkt stehen und will uns in seinen Dienst haben. Ja, interessant, wie oft später David noch an diesem Nullpunkt stand, wie er Psalmen gedichtet hat, ich bin ein Tier und kein Mensch. Wie Gott ihm immer wieder die Erkenntnis geschenkt hat, hoffentlich werden Sie vor dieser schlimmen Versuchung bewahrt, sich auf Ihre fromme Persönlichkeit was einzubilden. Es ist gut, wenn Sie immer wieder in den Abgrund Ihres eigenen Herzens schauen und sich dann trösten, er hat mich erwählt, gerade weil ich nichts bin. Aber jetzt der zweite Punkt, es gibt eine wichtige Voraussetzung. Bevor Gott den David salben ließ, war ja schon etwas geschehen. Es wird hier angedeutet, das steht nämlich da, dass Gott das Herz eines Menschen anschaut. Offenbar hat Gott das Herz des David schon längere Zeit geprüft. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Was war denn im Herzen des David vorgegangen? Gar nichts Besonderes. Er hing mit ganzem Herzen, ungeteilt, Gott an, vertraute ihn, liebte ihn. Und das ist die Voraussetzung zur Berufung. Gott braucht sonst keine Gaben. Jetzt erschrecke ich. Mein Herz, ihr Herz, das ist doch oft angefüllt mit triebhaften Gedanken, mit eigensinnigen Vorstellungen und Wünschen. Unser Herz, das zerrt ja so oft gegen Gottes Plan. Und wenn wir sagen, für die Erwählung ist so wichtig, dass unser Herz ungeteilt an Gott hängt, gerade mit dem Herzen haben wir Probleme. Und das ist für Gott das Wichtigste. In meinem Herzen, da tobt mein stolzes, eigensinniges Ich, das sich auflehnt gegen Gottes Gebot. Und genau das ist die Voraussetzung, ohne die meine Erwählung nichts ist. Das heißt einmal in der Bibel über die Gottesdienstbesucher im alten Israel, die da große Opfer für Gott brachten und ihre Lieder sangen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Das hat alles gar keinen Wert, wenn das Herz nicht ganz bei Gott ruht. Wie ganz anders sagt David in seinen Psalmen, mein Herz ist bereit, Gott, dass ich singe und lobe. Das war das, was sein Leben von früher Jugend an geprägt hat. Ich will Gott über alle Dinge lieben. Er ist ja später auch über seinem eigenen Herzen zerbrochen, wo dieses Herz ihn wegries in eine ganz sündige Weg hinein. Und wie tief hat er sich dann noch einmal gebeugt und sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Das will ich all denen sagen, die meinen, dann können sie Gott nicht dienen, weil ihr Herz nicht rein ist und es ist kein einziger hier in dieser Kirche, dessen Herz rein ist. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen gewissen Geist, dass ich dir dienen kann. Und zieh du meinen Willen in deine Gebote hinein. Ein anderes Mal heißt in einem Psalm Davids, dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Er hat sich das Gebot Gottes zu einer Herzenssache gemacht. Sie müssen da aufpassen, weil wir heute vom Herzen immer reden und meinen, das seelisch Gefühlvolle ist was ganz anderes. Er meint mit dem Herzen das Zentrum seines Wollens und Planens und Wünschens. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Herr, prüfe mein Herz, du weißt, wie es in meinem Herzen aussieht. Er setzt sich dem Licht Gottes aus. Und Gott ruft ein anderes Mal, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Sicher ist das heute die Hauptnot, dass viele aus dem Glauben eine Kopfsache gemacht haben. Es ist schön, wenn sie intellektuelle Kräfte haben. Das wird nie abgewertet. Aber das andere können sie damit nicht ersetzen, dass ihr Glaube und die Liebe zu Jesus ins Herz verpflanzt sein muss. Und wenn sie nicht von ganzem Herzen ungeteilt ihn lieben können und ihm vertrauen, dann können sie nie nach dem Plan Gottes leben. Dann wird das Christentum etwas Aufgepfropftes an ihnen sein und eine fremde Sache. Eine wichtige Voraussetzung, das war mein zweiter Punkt, das Herz, das ungeteilt an ihm hängt. Und noch das Letzte, dann schenkt Gott auch die Kraft. Wir können hier diese drei Schritte beobachten, dass auch in Zeiten des großen Abfalls die Geschichte Gottes weitergeht und Gott Menschen in seinen Dienst ruft, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Und es werden hier in diesem Gottesdienst hoffentlich viele sein, die sagen, das ist für mich jetzt ein Entschluss ganz neu, ich will in die Fußstapfen des David eintreten. Aber das Zweite war dann das Herz, das ungeteilt an ihm hängen muss. Eben doch eine Voraussetzung. Alle anderen Gaben sind Gott unwichtig, um unser Leben zu füllen. Und sie spielen bei David auch später gar keine Rolle. Und sie erinnern sich, wie der Absalom später unter der Erfahrung seiner Vorgänger Saul und David zu Gott sagt also einen Wunsch frei hat, wenn ich einen Wunsch frei habe, dann bitte ich nur eins, du wollest deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. Salomo, ein gehorsames Herz, wunderbar, wenn Sie so aufpassen, ein gehorsames Herz, dass das in unserem Leben so ist, dass unser Herz wirklich von Gott bestimmt sein kann. Und nun das Dritte, dann schenkt Gott auch die Kraft dazu. Als David niederkniet und von Samuel gesalbt wird, da geriet der Geist Gottes über David, über diesen jungen Burschen. Das beschäftigt heute viele Christen. Braucht man noch ein besonderes Erlebnis, eine besondere Salbung, um den Geist Gottes zu haben? Es ist in der Schrift eindeutig beantwortet, dass man nicht glauben kann und Jesus Christus einen Herrn nennen kann, ohne durch den Heiligen Geist. Wenn Sie das sagen können, ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist, dann haben Sie den Heiligen Geist. Nun beobachten wir nirgendwo in der Schrift eine Unterscheidung, als ob es Christen gäbe, die 25% Heiliger Geist haben, oder 60% oder 90%. Das gibt es nicht. Man hat den Heiligen Geist oder man hat ihn nicht. Und jeder, der Christ ist, hat den Heiligen Geist oder ist kein Christ. Nur eine Unterscheidung macht die Schrift. Man kann den Heiligen Geist bremsen. Er kann nicht wirken in unserem Leben. Er wird eingeschnürt. Man kann den Heiligen Geist sogar betrüben, dass er von uns weicht. Durch den Ungehorsam. Und dann kann er sich nicht auswirken in unserem Leben. Darum darf ich Sie am Ende einfach einladen. Entweder empfangen Sie den Geist Gottes, da ihr gläubig wurdet. Jetzt, wenn Sie an Jesus vertrauen, so wie er gesagt hat, bitte doch darum, dass Sie glauben können an Jesus Christus, Ihren Herrn. Aber dann lassen Sie die Kraft dieses Geistes Gottes, den Herrn selbst, in Ihrem Leben wirken. Übermächtig und groß, dass auch Ihre Handlungen bestimmt, Ihr Reden, Ihr Tun. Dann wissen Sie, was das Geheimnis des David war, des Erwählten, dass Gott in ihm wirkte. Der Heilige Geist ist doch nicht bloß eine Kraft, sondern es ist doch Gott selbst. Die Person der Dreieinigkeit, die in uns das wirken will. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich will das wirken bei euch. Jetzt weiß ich nicht, ob es Ihnen heute Morgen an Kraft fehlt. Sie sind gekommen und sagen, bei mir in meinem Leben ist alles so müde. Ich habe keine Liebe, ich versage, ich habe keinen Erfolg, ich bin nicht rein. Der Herr will sie füllen, will wirken in ihnen. Er will sie salben. Und er will ihnen geben aus seiner großen Kraft. Wie schwach wir sind und wie ohnmächtig wir sind, das spielt für ihn gar keine Rolle. Er will ein Leben aus uns machen, ein Leben, das von ihm geprägt ist und das bestimmt ist. Und wir dürfen in die Fußstapfen des David hineintreten. Ich wollte, dass heute Morgen bei Ihnen Freude entsteht. Gott hat mich erwählt. Durch Jesus ist das noch einmal bestätigt. Und ich darf heute Morgen mit all dem kommen, was mich so bedrückt und so belastet und darf wissen, er will es wegnehmen und er will Neues aus mir tun. Ich darf zum Segen sein für viele. Amen.